Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext heute nimmt uns mit, so etwa in das Jahr 860 vor Christus im Nordreich. Der König des Nordreiches mit Namen Ahabs hatte eine Frau von den Phöniziern geheiratet, die Isabel. Und die Isabel, die hatte nicht nur ihre ganze Aussteuer mitgebracht, so Silber und Gold, was so eine Königstochter alle hatte, die hatte auch ihren Gott mitgebracht, ihren Götzen, den Baal. Und dem diente dann der Ahab fröhlich. Der wusste zwar, es gibt einen lebendigen Gott, das ist Jahwe, das ist der Allmächtige, aber weil die Frau eben was anderes hatte, ein anderes Programm, da war ein schwacher Kandidat, dieser Ahab, da hat er sich von ihr verführen lassen und hat der schlimmsten und gräulichsten Götzendienst betrieben, Tempel bauen lassen, Götzenstatuen aufrichten lassen. Und das gefällt unserem Gott nicht. Und hat Gott das Strafgericht über Israel, über das Nordreich ergehen lassen. Und er hat einen Mann gesandt, einen ganz besonderen Mann, Elia. Und Elia ist gekommen und hat Ahab das Strafgericht angesagt, hat gesagt, es wird fortan nicht mehr regnen, weil du Götzendienst betreibst. Zu Anfang hat das Ahab nicht so ernst genommen, aber nachdem es ein halbes Jahr nicht geregnet hat, ein Jahr nicht geregnet hat, die Leute nichts zu essen hatten, weil die Felder keine Ernte brachten, da wurde es richtig schlimm. Und das ging nicht nur ein Jahr so, das ging nicht nur zwei Jahre so, das ging dreieinhalb Jahre so. Kein einziger Tropfen in diesem heißen Land Israel. Die Brunnen waren versiegt, das Vieh war verdurstet halt, eine ganz schlimme Situation. Und dann kriegt Elia Auftrag von Gott und sagt, geh hin und jetzt betest du, jetzt sorgst du dafür, dass es nochmal regnet. Und er macht sich auf zum König Elia, der ihn über all die dreieinhalb Jahre gesucht hat. Nicht? Das war der Staatsfeind Nummer eins, der Elia im Israel halt. Nicht? Der wollte ihn umbringen, hatte sich verborgen. Dann treffen die aufeinander. Dann gibt es auf dem Karmel, auf dem Berg, wo sie sich, wenn ich gleich die Geschichte lese, befinden halt nicht, eine große Begegnung halt nicht. Da kriegt der Elia eine Menge Vorwürfe gemacht und Elia zeigt Ahab nochmal, dass es nur einen Gott gibt und nicht diese Götze Baal-Gott ist. Nicht? Es gibt dieses wahnsinnige Gottesurteil nicht, wo da die Baalspriester ausgerottet werden halt nicht und Gott den Elia bestätigt halt. Und als diese Szene zu Ende ist, als wirklich Ahab erkennen muss, es gibt nur einen Gott und dieser ganze Dreck mit diesem Baal, das taucht nichts, und er jetzt wirklich gedemütigt ist, da setzt unser Predigttext ein, eben als die Baalspriester getötet sind und jetzt Elia anfangen will, eben für Regen zu beten. Wir wollen hören als Predigttext auf 1. Könige 18, die Verse 41 bis 45. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und er bückte sich zur Erde und er hielt sein Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener, geh hinauf und schau zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Elia sprach, geh wieder hin und der Diener ging wieder hin siebenmal. Und beim siebenten Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus auf dem Meer, wie eines Mannes Hand. Elia sprach, geh hin und sage Ahab, spann an und fahr hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein großer Regen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses wunderbare Stück Gebetserhörung, das wir nun hören durften, Herr, für diese wunderbare Geschichte des Elia aus dem Alten Testament. Wir wollen Dank sagen, dass du sie uns schenkst für diese Predigt. Wir wollen dich bitten, dass du diese Predigt über diese Verse segnest, Herr. Wir wollen dich alle miteinander bitten, Herr, dass du sprichst in dieser Predigt und dass du uns anredest für unsere Gebetspraxis, dass wir lernen von dem, was Elia getan hat, Herr. Das wird nur dann gelingen können, Herr, dass wir lernen aus diesem Text, dass wir das verstehen aus dieser Predigt, wenn du der Predigt deinen Segen, deinen guten Heiligen Geist schenkst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man was richtig perfekt machen möchte, also in irgendeiner Sache, in irgendeiner Disziplin, so zum Fachmann werden möchte, da ist man gut beraten, wenn man zu Leuten hingeht, die sich da schon auskennen und Fachleute sind. Ich sage mal ein Beispiel, also wenn Sie richtig gute Orgelspieler werden wollen, kommen Sie bloß nicht zu mir, ich habe keine Ahnung von Musik, aber die Sascha Komestorf, unsere Organistin, also die könnte Ihnen eine Menge Tipps geben. Und wenn Sie hören, wie die Orgel spielen kann, dann wissen Sie sofort, von der kann man Orgel spielen lernen, gar kein Thema. Oder wenn Sie Fußballtrainer werden wollen, brauchen Sie auch nicht zu mir zu kommen, ist gar keine Frage, halt nicht. Sollte irgendwann mal Ihnen Thomas Schaaf im Restaurant begegnen und der sitzt da so gelangweilt, hat eine Stunde Zeit und Sie wollen wirklich was erfahren, wie man eine Mannschaft trainiert, dann setzen Sie sich mal mit dem zusammen. Wenn der Ihnen eine Stunde erzählt, was da wichtig ist, dann machen Sie einfach die Ohren auf, da können Sie eine Menge lernen, wenn Sie Fußballtrainer sein wollen. Ist nett, wenn man schön Orgel spielen kann, ist auch gut, wenn man ein guter Fußballtrainer ist. Was aber wirklich relevant und wichtig ist für uns alle, ist, dass wir vollmächtig beten können. Dass wenn wir die Hände falten, dass wirklich unser Gebet zum Himmel steigt, dass der Herr wirklich Gebete erhört. Und die Bibel macht uns aufmerksam, dass der hier betet, absoluter Fachmann ist. Das ist zwar auch ein schwacher Kandidat, aber er ist der Fachmann im Beten. Im Neuen Testament, wir haben das eben im Jakobusbrief gelesen, wird nochmal darauf rekurriert, dass gesagt wird, Elia war ein schwacher Mensch, aber er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete 3,5 Jahre nicht. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen auf und die Erde brachte ihre Frucht. Der Elia ist ein vollmächtiger Beter. Jetzt ist der Elia schon über 2700 Jahre entrückt. Der ist ja nicht gestorben, war ein besonderer Mann, ist entrückt worden von Gott. Der ist jetzt nicht hier, dass wir ihn fragen könnten, dass der uns so eine Stunde Tipps gibt, aber die Bibel schenkt uns Tipps. Wir können aus der Bibel lernen, wir können von diesem Text lesen, wie man lernen, wie man vollmächtig beten kann. Und darum soll es gehen in dieser Predigt. Ich habe sie überschrieben, wie man vollmächtig betet. Das wollen wir lernen an diesem Beispiel des Elia. Ich habe wie fast immer 3 Punkte. Erstens die Beugung, zweitens die Ausdauer und drittens das Vertrauen. Das erste, die Beugung. Die Beugung. Wir lesen das hier, dass der große Elia sich beugt vor Gott. So heißt es hier, er bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie. Also es ist die äußere Gebetshaltung, die er dort einnimmt. Der macht sich ganz klein, der krümmt sich so in sich, weil er jetzt mit dem lebendigen Gott spricht. Er stellt sich da nicht hin und redet so wie mit seinem Nachbarn, sondern er spricht mit seinesgleichen. Er, der kleine Prophet, der sündige Mensch, redet mit dem Allmächtigen. Und da ist die angemessene Haltung das, dass man auf die Erde fällt und in sich krümmt, dass man sich beugt vor dem Allmächtigen. Und diese Haltung muss ich einnehmen vor Gott. Nicht mal so im Äußerlichen, da spreche ich jetzt erstes drüber, aber vor allen Dingen im Innerlichen, da komme ich gleich zu. Aber das ist wichtig, dass wir gebeugt vor Gott stehen. Denn nur dann erhört er Gebet. Die Bibel spricht nicht nur an dieser Stelle davon. Immer wieder, wenn die Männer und Frauen der Bibel beten, halt nicht gebeugt. Daniel, der große Daniel, nicht als verboten wird, jemand anders zu loben als den Perserkönig, macht das Fenster auf, fällt auf sein Angesicht, auf seine Knie und betet zu dem lebendigen Gott. Die Jünger bei der Verklärung, nicht als sie die Stimme Gottes hören, fallen sie auf ihr Angesicht. Jesus in Gethsemane, und wo können wir beten besser lernen als bei Jesus halt nicht? Er liegt auf seinem Angesicht und betet zum Vater. Und wisst ihr, eines Tages, wenn die Vollendung kommt, wenn der Heiland Jesus Christus wiederkommt, da werden wir alle so vor ihm stehen. Eben nicht stehen, sondern die Knie sind gebeugt. Vor dem allmächtigen Gott kannst du nicht stehen. Mit dem kannst du nicht reden wie mit deinem Kumpel oder mit deiner Ehefrau. Vor dem kannst du dich nur beugen. Und wer das nicht verstanden hat, der muss sich nicht wundern, wenn seine Gebete nicht erhört werden. Nicht eines Tages, so sagt Philipper 2, werden sich alle Knie beugen müssen. Nicht nur unsere, die wir an ihn glauben. Und wohl dem, der in dieser Welt schon das Knie vor dem Allmächtigen beugt. Nein, alle Menschen, auch die Spötter halt. Nicht auch die, die dann in die ewige Verdammnis fahren müssen. Erst müssen sie sich noch beugen vor dem Allmächtigen Gott. Oder wenn ihr lest in der Offenbarung halt, nicht was los ist vor dem Thron Gottes, nicht wo die 24 Ältesten sind, nicht und die Gestalten, wo es da heißt, nicht die fallen alle auf ihre Knie vor dem Angesicht des lebendigen Gottes halt, nicht. Gestern hatten wir Mitarbeiter empfangen hier bei uns in der Gemeinde, das war ganz interessant. Ich habe die Predigt schon fast fertig gehabt, da saß eine liebe Schwester mit mir am Tisch und die sagte dann auf einmal so zu uns, die wir dabei sagen, zu den anderen 4, wisst ihr, ohne dass ich jetzt über Gebet gesprochen habe, sagt sie, wisst ihr, ich habe eine ganz neue Erfahrung im Gebet gemacht. Seit neuestem knie ich beim Gebet. Ich sitze nicht mehr da oder liege im Bett einfach so und träume vor mich hin, sondern ich knie mich hin. Und das gibt dem Gebet eine ganz andere Vollmacht. Ich kann euch nur empfehlen, versucht das mal, wenn ihr das noch nie gemacht habt, beim Beten zu knien. Sagt ihr, was soll denn da anders sein halt nicht? Ist doch dasselbe, was ich spreche. Nein, allein schon durch diese Haltung, durch diese äußerliche Haltung, kriegt euer Gebet eine andere Konnotation, eine ganz andere Bedeutung, wenn ihr kniet vor dem allmächtigen Gott und euch klar macht, ich bin nichts, er ist alles. Wichtiger aber noch als die äußere Haltung, dass ich sage, ich gehe auf die Knie oder falle auf mein Angesicht, ist, dass ich das innerlich weiß, dass ich innerlich gebeugt dort bin. Wenn ich nach dem Gottesgegenwärtig dann das Sündengebet spreche hier, leite ich das ja immer mit so einer Standardformel hier in der Gemeinde ein. Und nicht deshalb, weil ich nur die eine Formel drauf hätte. Da sage ich immer wieder, wir beugen uns vor dem allmächtigen Gott. Solange ich hier bin, gebrauche ich das immer wieder. Wir beugen uns. Das soll euch deutlich machen, dass wir jetzt nicht irgendwie mit dem Kumpel gegenüber sprechen oder mit einem, dem wir verhandeln können, sondern dass wir mit dem Allmächtigen sprechen, vor dem es nur eine Gebetshaltung gibt, die gebeugte. Er ist alles, ich bin nichts. Das verstehen viele Leute nicht. Wir haben es eben in Jakobus gehört, da hieß es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Wir haben Freundschaft mit der Welt und wir sind in der Welt drin und da meinen wir, wir können diesen lieben Gott, nicht, den es ja gar nicht in der Bibel gibt, den lieben Gott auch noch so gebrauchen, dass er so eine Wunscherfüllungsmaschine ist für meine Wünsche, für meine Gelüste. Und dann steht es in diesem Wort, was wir eben gesagt haben, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gott erhört nicht das Gebet des Hochmütigen. Wenn einer kommt und denkt, er wäre weiß was für ein Kerl und hätte sonst was drauf, nicht, und er könnte mit diesem Gott so auf Augenhöhe sprechen, nicht, das kannst du vergessen. Vor Gott musst du dich demütigen. Er ist alles, wir sind nichts. Es geht nur um ihn. Und wenn du das verstanden hast, betest du auch anders. Dann kannst du auch anfangen, im Geist Jesu zu beten. Und dann werden deine Gebete auch anders. Da geht es nicht nur darum, ach Herr, schenk mir bitte die hübsche Frau, nicht, damit ich ein glückliches Leben mit ihr fange. Und die nächste Beförderung will ich auch noch haben. Nicht? Und die zwei in Mathe und. Dürft ihr beten. Aber glaub mir, wenn du anfängst, dich vor Gott zu beugen, dann fängst du an, im Geist Jesu Christi zu beten. Und da werden Dinge auf einmal ganz anders. Da rückt auf einmal der Lobpreis, nicht, in den Vordergrund. Mir hat mein alter Bruder gesagt, dieses alte Erweckungswort, auch da war ich ganz jung im Glauben und ich dankbar darüber, dass da wirklich immer Leute waren in meinem Leben, die der Herr mir zur Seite gestellt hat, die mir Dinge erklärt haben. Der hat mir erklärt, Olli, in der Grammatik wird anders dekliniert, als wir es tun im christlichen Glauben. Also wenn du hier so Latein oder Deutsch unterrichtest, dann weißt du, erste Person Singular, ich, zweite Person du und dritte Person er, sie, es. Das ist grammatikalisch richtig. Aber im Christlichen wird anders dekliniert, gebeugt. Nicht so sagen wir auch, ein Verb gebeugt. Da heißt es nicht ich, du, er, sie, es. Da heißt es er, erste Person, er. Dann zweitens du und dann komme ich. Das ist die dritte Position. Erst geht es immer wieder um Gott, dass wir uns vor ihm demütigen halt nicht. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr euch manchmal fragt, warum werden denn meine Gebete nicht erhört, dann fragt euch bitte mal, ob ihr euch wirklich beugt vor dem lebendigen Gott. Dass ihr euch demütigt vor ihm. Das ist dann so, oh, der Pastor Latzel spricht schon wieder so hart. Kommt mir bitte nachher nicht angewackelt wieder so Leute und sagen, oh, wieder so eine harte Predigt halt. So steht's in der Bibel. Ich weiß ja nicht, die Welt möchte immer so nicht diese schönen Worte alle haben, nicht? So die Kavol-Kalendersprüche. Am besten nur darüber predigen halt, nicht? 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es halt nicht, all eure Sorge werft auf ihn, er sorgt für euch. Ja, das ist ein wunderbares Wort, nicht? Da haben sie alle Spaß dran. Die Verse, die davor stehen, die lese ich euch mal vor. Also wie gesagt, alle eure Sorge werft für euch, denn er sagt, stimmt, vollkommen richtig. Aber das ist nur isoliert. Was davor steht, heißt, alle miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und dann kommt es, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja. Dann sitzt in der Seelsorge, da fragen die Leute, ja, aber da steht doch drin, wir können doch ihm alles bringen, so Wunscherfüllungsmaschine halt, so nach dem Motto, ich sag was und der liebe Gott macht das. Sag ich, prima, hast du ihn vorher auch gebeugt, hast du deine Sünde bekannt, hast du klar gemacht, ich bin nichts und du bist alles. Das heißt, demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Und wenn ich sage, kommt nicht an und spricht mich an, lest es in der Bibel halt, nicht, da steht es drin. Ich verkünde ja nichts anderes als das, was da steht. Geht darum, wenn ihr vollmächtig beten wollt, halt, dann geht's ohne das nicht. Das ist die Gebetshaltung. Er ist alles, ich bin nichts. Er. Demütigt euch vor ihm. Und nicht, dass einer auf die Idee kommt und sagt, ja, das ist wieder Pastor Latzel, der ist ein bisschen zorniger halt nicht, der ist aber ein bisschen dampfig drauf mit den Dingen halt. Ich habe hinten am Tisch habe ich so 40 Zettel ausgelegt von einem ganz tollen, berühmten Mann, großer Christ halt nicht und Gelehrter, Blaise Pascal. Blaise Pascal ist jemand gewesen, der von Kindesbeinen an schwer krank gewesen ist, hat vermutlich Tuberkulose gehabt, der hat unglaubliche nervliche Spannungszustände gehabt, der hat unglaubliche Schmerzen erlitten halt nicht. Und Blaise Pascal, er hat ein Gebet formuliert, er hat das überschrieben, Gebet zu Gott um den rechten Gebrauch der Krankheit. Und das ist für mich exemplarisch, dieses Gebet, auch wenn es kein biblischer Text ist, aber dieser große, brillante Mathematiker und Naturphilosoph halt, ich habe da wirklich theologisch auch einen ganz großen Wurf gemacht. Und ich habe das Gebet, wie gesagt, hinten als Kopie liegen. An einer Stelle schreibt er da, und wirklich ein ganz schwer kranker Mann, der schreibt, Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und mein Tod verfügst, zu deiner Ehre und meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der Herr. Tue, was du willst. Gib mir, nimm mir, aber mach meinen Willen dem deinen gleich. Unglaublich starkes Gebet eines Mannes, der wirklich, da siehst du, gebeugt vor dem Allmächtigen ist. Der weiß, ja, mir geht's hier schlecht, aber da will ich mich gar nicht drüber beklagen. Er führt mich halt nicht. Und er möge es mit mir machen, wie er es will. Und wisst ihr, das ist das Wesen des Gebetes. Wenn man wirklich klar im Heiligen Geist ist, Gott führt uns und er hat einen Plan mit unserem Leben. Den müssen wir nicht erst darauf aufmerksam machen, dass uns was wehtut, dass uns was fehlt oder dass wir irgendwas Spaß haben. Nicht? Das weiß der Heiland schon. Es gibt in Jesaja 65 dieses wunderbare Wort, nicht? Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Der Herr kennt uns und der Herr liebt uns. Nicht? Haben wir letzten Sonntag noch drüber gehört, die Liebe Gottes, wie der Herr für uns da ist. Uns bleibt nur eins, den müssen wir nicht darauf aufmerksam machen, sondern wir müssen nur uns vor ihm beugen, in Demut vor ihm stehen. Und dann werden wir das erleben, wie sich er sich uns in ganz besonderer Weise zuwendet. Und da möchte ich dich einfach bitten an dieser Stelle, für deine Gebetspraxis, überdenk doch einfach mal deine Haltung. Nicht nur jetzt im Äußeren, dass du sagst, okay, ab sofort, abends knie ich mich vom Bett oder bei meiner stillen Zeit, dann stelle ich mir eine Kniebank hin. Das ist gut, das dürft ihr gerne machen, probiert es einfach aus, will ich Mut machen. Nein, vor allem die innere Haltung. Seid ihr wirklich gebeugt vor dem allmächtigen Gott, er der Ewige, der unser Schöpfer ist, wir seine Geschöpfe, er der der Töpfer ist, wir nur sein Ton und der uns machen kann zu ehrenvollen oder nicht ehrenvollen Gebrauch? Bist du gebeugt vor Gott? Das möchte ich an diesem ersten Punkt bitten zu überdenken, angesichts des Elias, des großen Propheten, der liegt gebeugt vor dem Allmächtigen halt und ruft zu ihm. Das ist das Erste, was wichtig ist für vollmächtiges Gebet. Tut es gebeugt. Zweitens, die Ausdauer. Also hier läuft es auf dem Karmel nicht so wie in Las Vegas, so wie früher Siegfried und Roy aufgetreten sind. Nicht diese Magier, diese Illusionisten halt, nicht die da so eine Zaubershow machen, nicht? Und dann Vorhang weg und dann war sofort alle, was weiß ich, der Mann aus dem Löwenkäfig verschwunden und drei Tiger waren drin statt des Löwen, keine Ahnung. Also das ging dann immer eins aufs eins, da wurde nicht gewartet, ein Effekt nach dem anderen. So läuft es hier nicht. Ist aber auch keine Show, das ist die Wirklichkeit. Hier ist der Mann Gottes, liegt gebeugt da und fängt an zu beten. Und es passiert nichts. Schickt seinen Diener hoch auf den Karmel, also auf diesen Berg, und er guckt dann aufs Mittelmeer. Könnt ihr euch vorstellen, strahlend blauer Himmel. Das, was wir wollen, wenn wir in Urlaub fahren, Sonne pur, oh, mal so richtig auftanken. Aber hier geht es ja um was anderes, es soll ja regnen. Und Elia fragt, und er sagt, es ist nichts da. Das ist ein ganz starker Satz des Dieners, es ist nichts da. Der Elia, der vollmächtige Mann, betet, es ist nichts da. Und was macht er? Betet weiter. Siebenmal geht das Spiel hin und her. Siebenmal, es ist nichts da, Elia betet weiter, es ist nichts da, Elia betet weiter, es ist nichts da, Elia betet weiter. Der hat Ausdauer. So nicht nach dem Motto, zweiten Mal nicht geklappt, dann geht es eben nicht weiter. Nein, der hat Ausdauer, der hat Geduld. Davon war eben auch die Rede in Jakobus halt nicht. Habt Geduld, seid geduldig bei eurem Beten. Das ist wichtig, ausdauernd dranbleiben. Gebet ist kein Sprint, ist keine Sache von 10 Sekunden, wo du sagst, wenn du schnell genug bist, habe ich die 100 Meter in 10 Sekunden zurückgelegt, nicht? Sondern Gebet, das ist ein Marathon, ein tagtäglicher Marathon. Und das sagt nicht nur die Bibel an dieser Stelle, sondern immer und immer und immer wieder. Jesus in Gethsemane, da lag er nicht nur auch auf dem Gesicht vor dem Vater, sondern er hat durchgebetet. Er hat gebetet und das hat ihn richtig was gekostet halt nicht. Das war ausdauernd, nicht? Dreimal kommt er zu den Jüngern, dreimal sind sie schon wieder eingeschlafen halt nicht. ausdauerndes Gebet. Und das ist so hart, diese Ausdauer. Nicht wirklich wie so ein Marathon halt. Nicht von Jesus heißt es, er hat geschwitzt und es lief runter, wie Blut tropft es von seiner Stirn herunter. Nicht so ausdauernd hat er gebetet. Und die Bibel ruft uns immer wieder dazu auf, ausdauernd zu beten, nicht aufzuhören, dran zu bleiben an den gefalteten Händen halt. Apostelgeschichte 12, ganz wunderbare Geschichte, habe ich euch als Hausaufgabe auf den Zettel aufgeschrieben. Halt. Das ist die Geschichte, als Petrus inhaftiert wird halt, nicht? Und da heißt es, die Gemeinde betete für ihn zu Gott ohne Aufhören. Ohne Aufhören. Die haben nicht aufgehört, die Hände zu falten. Kolosser 4 sagt uns Paulus, seid beharrlich im Gebet, also bleibt dran. Epheser 6, betet alle Zeit. Römer 12, haltet fest im Gebet. Und ich könnte jetzt wirklich hier so 40, 50 Stellen aus dem Neuen Testament, aus dem Alten, immer wieder, dass Leute am Gebet dranbleiben, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Dranbleiben, auch wenn erstmal nichts da ist, wenn sich nichts bewegt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch deine Situation oder ihre Situation momentan. Du hast so ein Gebetsanliegen, das du schon Monate, das du schon Jahre, vielleicht Jahrzehnte trägst. Das Mensch in deiner Umgebung halt nicht, der ist nicht wiedergeboren, dein Kind oder dein Ehemann halt nicht und du betest schon so lange und du bist da müde geworden. Bleib dran, sei ausdauernd, auch wenn momentan nichts da ist. Der Kampf gegen das Böse in dieser Welt ist hart und langwierig und es ist dabei entscheidend, dass wir diesen Kampf mit ausdauernd betend ertragen. Hab nicht ich gesagt, hat neulich der Papst getwittert. Fand ich ganz interessant halt nicht. Also, dass er das auch erkannt hat, nicht der Kampf in dieser Welt gegen das Böse, nicht was alles ist an Krankheiten und Scheidungen und alles und Dinge, die nicht erfüllt sind. Das ist ein harter Kampf. Wir können ihn nur ausdauernd im Gebet tragen. Es gibt eine ganz tolle Geschichte von einer großen Glaubensfrau, der kananitischen Frau halt nicht, wo Jesus durch Kanaan zieht. Und da kommt eine Frau zu ihm und sagt, Herr, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und Jesus steht vor ihr und sagt ihr kein Wort. Die kommt also hin, Herr, hilf mir. Also betet ihn an, fleht ihn an und nix. Dann kommen die düsigen Jünger, die sonst ja nichts verstehen und sagen, Herr, also jetzt bitte kümmere dich doch mal. Also das ist doch, die hat doch ein Problem, du kannst doch jetzt mal eben schnell. Und dann sagt der Herr wiederum halt nicht, also ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Wieder nichts für diese Frau. Und dann sagt, insistiert die Frau, Herr, hilf mir doch halt nicht. Und sie sagt, nein, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und die anderen nicht zu essen hätten halt. Dann sagt sie, aber das vom Tisch fällt, das können die Hunde haben. Also die ist ausdauernd, die bleibt dran, obwohl erstmal nichts ist und nicht nur nichts. Die wird sogar gedemütigt halt, nicht das, was sie von Jesus hören muss. Das ist grausam halt. Aber die bleibt dran, die ist ausdauernd. Und weil sie ausdauernd ist, wird sie dann verherrlicht halt nicht. Dann sagt der Herr, Mann, der Frau, dein Glaube ist groß. Nicht, was das für eine Sache? Nicht, dein Glaube ist groß, sagt er zu der kananitischen Frau halt nicht. Deine Tochter werde gesund halt nicht und die Frau findet Aufnahme in die Bibel. Halleluja, was ist das? Weil sie ausdauernd betet. Die ist nicht nach der ersten Abfuhr gegangen, sondern ist dran geblieben. Und dazu möchte ich euch auch machen. Betet ausdauernd, genauso wie Elia, genauso wie die kananitische Frau halt nicht. Betet ausdauernd, auch wenn erstmal nichts ist. Glaubt mir, eure Gebete gehen nicht verloren. In Offenbarung 5 heißt es halt nicht, dass vor dem Thron Gottes, da wo die Ältesten und die Gestalten sind, die eben niedergekniet vor Gott sind, dass sie Schalen in ihren Händen halten und in den Schalen werden gesammelt die Gebete der Heiligen. Keins deiner Gebete, wenn du in Jesus Christus bist, verloren. Auch wenn du in dieser Welt erstmal nichts siehst, wie der Elia, ist nichts da, immer noch strahlend blauer Himmel. Bleib dran. Der große Evangelist Axel Kühner, der hat uns mal eine Geschichte erzählt. Ich habe sie auch hier schon mal erzählt, aber die macht das ganz, ganz deutlich auf den Punkt, was es heißt zu beten. Er sagt, er habe einen Zug verpasst und habe in Kassel am Hauptbahnhof gewartet auf einen Zug. Und da wurden gerade Gleise zurückgebaut. Und hatten die schon die ganzen Bolzen entfernt. Jetzt lag nur noch die Schiene eben in dem Gleisbett. Aber wenn die da so 30 Jahre drin ist halt nicht und die Züge drüber fahren, dann geht das so richtig rein halt. Selbst wenn da nichts mehr befestigt ist, hält immer noch. Und dann sind die Arbeiter mit so einem Vorhammer gekommen, also mit so einem elektrischen Vorhammer und haben mit riesiger Wucht wupp gegen das Gleis gehauen, damit das jetzt aus dem Gleisbett springt. Und richtig gegengehauen mit einem riesen Schlag, dass der halbe Bahnhof erzitterte und bums, erster Schlag, nichts passiert. Bums, zweiter Schlag, nichts passiert. Bums, dritter Schlag, nichts passiert. Und Axel Kühner hat dann mitgezählt und sagt, 38 Mal hat dieser Hammer da zugeschlagen. Und das Gleis war immer noch drin. Und beim 39. Mal, zack, ist es rausgesprungen. Und dann sagt er, waren die ersten 38 Schläge vergeblich? Nee, die waren physikalisch notwendig, um das Gleis zu lockern. Das ging nicht mit dem ersten Schlag, sondern da musste 38 Mal gehämmert werden, damit der 39. Schlag Erfolg hatte. Und das hat er gebraucht, dieses Beispiel, um zu sagen, Gebet ist es genauso. Bleibt dran. Manchmal muss 7-mal geguckt werden, 7-mal sich wieder neu gebeugt werden, nicht, dass das kommt. Und manchmal ist es 70-mal nötig halt. Und manchmal ist es 7-mal, 70-mal nötig, nicht. Und es passiert erst nichts und dann kommt was. Aber es ist nicht umsonst, sondern es ist manchmal notwendig, damit etwas passiert in der unsichtbaren Welt, dass sich mich damit etwas lockert. Und ich möchte dir Mut machen für dein Gebetsanliegen, was der Herr dir aufs Herzen gegeben hat halt nicht. Auch wenn du vielleicht momentan nichts siehst. Bleib dran, sei ausdauernd halt. Das ist wichtig für vollmächtiges Gebet, damit Gebet erhört wird, dass wir dranbleiben, dass wir ausdauernd sind. Das ist das Zweite, die Ausdauer. Das Erste, die Beuge, das Zweite, die Ausdauer und das Dritte, das Vertrauen. Das gehört auch mit dazu. Das Vertrauen gehört zum vollmächtigen Gebet. Das ist also, die Stelle mag ich ganz besonders in dieser Geschichte oder überhaupt in der Bibel. Das ist so ganz klasse. Da ist jetzt der blaue Himmel nicht mehr blau, sondern klitzekleines Fleckchen. Ein klitzekleines Fleckchen ist da schwarz. Da heißt es, wie die Hand eines Mannes. Also angesichts des riesigen Himmels, gerade so ein Stecknadelkopf muss man sich das vorstellen, in weiter Entfernung. Das sagt der Diener dem Elia. Und dann hat Elia alles Vertrauen, dass diese Wolke jetzt nicht irgendwie in dieser Hitze aufgelöst wird, sondern jetzt weiß er, er hat Vertrauen. Jetzt geht's los. Sagt er zu dem Ahab, sieh bloß zu, dass du mit deiner Kutsche nach Hause kommst, weil jetzt wird es richtig regnen. Und hier bei den Straßen, nicht, wenn die aufgeweicht sind, sieh zu, dass du nach Hause kommst. Nicht, steht hier drin, er soll hingehen und soll bloß zusehen, dass er ganz schnell nach Hause geht. Weil gleich geht es und dann tatsächlich, dann wird es pechschwarz, der Himmel halt nicht. Und dann macht Gott die Schleusen auf, halt, dass es regnet. Da hat Elia vollstes Vertrauen zu, dass das passiert. Da hat er gar keinen Zweifel dran. Und das gehört zum vollmächtigen Gebet, dass man nicht zweifelnd, dass man vertrauensvoll betet. Meteorologisch ist das, was hier passiert ist, höchst fraglich halt nicht. Also das wisst ihr alle nicht, wenn man irgendwann im Meer ist, blauer Himmel und ganz kleine Wolke, die Strahlen der Sonne nicht so, das zerreißt das alles. Aber hier geht es auch nicht um Meteorologie, hier geht es um den lebendigen Gott. Und wenn du vor dem gebeugt und ausdauernd stehst, dann darfst du darauf vertrauen, dass was passiert. Das was ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Elia hat ja auch 40 Verse zuvor von Gott klar gesagt bekommt, dass Gott es wieder regnen lassen will. Da kann ich ja auch Vertrauen haben, kann man sagen, nicht? Gott hat ihm ja klar zugesagt, nicht? Es wird ja was passieren halt, nicht? Da kann ich ja auch Vertrauen sein, wenn ich da am Karmel gewesen wäre, das hätte ich auch noch hingekriegt, ne? Jetzt möchte ich euch erinnern, was letzte Woche Montag im Losungsheft gestanden hat. Im letzte Woche Montag stand im Losungsheft: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird euch zuteil werden. So habe ich euch übrigens begrüßt. Das hat euch Gott letzte Woche gesagt, letzte Woche. Wenn ihr morgen das Losungsheft lesen werdet, ist der Lehrtext Markus 5, heißt es, fürchte dich nicht, glaube nur. Vertrau nur für deinen Gebetsdienst. Also hat es dir letzte Woche gesagt, Montags, vielleicht hast du es überlesen, vielleicht hast du dich auch darüber gefreut, keine Ahnung, aber morgen sagt es dir nochmal. Also muss jetzt keiner kommen, so nach dem Motto, der spricht ja exklusiv mit unserem Herrn und Heiland. Übrigens hat es Gott dir auch zu Beginn des Gottesdienstes gesagt, als du gekommen bist, nicht alles, was du bittest in deinem Gebet, wenn du nur glaubst, so wirst du es empfangen. Wenn du es nur glaubst, wenn du nur glaubst. Das gehört zum vollmächtigen Gebet mit dazu, dass man wirklich glaubt. 1. Johannes 5 steht ein wunderbares Wort, da heißt es in den Versen 14 und 15, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir es erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Nochmal, du musst natürlich im Willen Jesu Christi geistlich beten, gebeugt beten, aber dann kriegst du das. Da darfst du drauf vertrauen. Da musst du nicht zweifeln. Elia, von dem ja hier die Geschichte erzählt, sein Name macht das nochmal deutlich. Elia heißt, mein Gott ist Jahwe. Mein Gott ist Jahwe. Und wenn dein Gott, der allmächtige Gott ist, der allmächtige Herr, Jahwe, der dreieinige Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist, dann gilt das genauso für dich, da kannst du dich hier reinsetzen. Dann ist das eine exemplarische Geschichte. Ja, die ist vor 2800 Jahren passiert. Aber die passiert in deinem Leben auch, wenn du genauso betest wie eben Elia. Gebeugt, wenn du ausdauernd betest und wenn du vertraust. Wenn dein Gott Jahwe ist, wenn der allmächtige Gott dein Gott, da kann nichts passieren. Da kannst du auf alles vertrauen. Wenn das stimmt, was hier in dieser Bibel alles steht, nicht? Dass Gott zu uns wie sein liebender Vater, dass er sich selber in seinem Sohn Jesus Christus hingegeben hat, nur damit wir gerettet werden halt, nicht? Wenn das da drin stimmt, was Jahreslosung ist, dass er uns tröstet wie eine Mutter, ja, bitte, dann wird er uns auch alles geben. Das macht die Bibel immer wieder deutlich. Wir müssen nur dran glauben und das ist das Problem unserer Gebete häufig. Wir haben kein Vertrauen. Wir lassen uns so gerne vom Teufel mit den Zweifeln anfüttern, nicht? was dann die Welt erzählt, nicht was dann alles kommt. Und dann lassen wir uns häufig so Angst machen, nicht wie der Petrus am Wasser da, nicht am See Genezareth, nicht solange nur auf Jesus guckt und dem vertraut und seinem Wort, da kann er am Wasser gehen. Sobald er anfängt, das naturwissenschaftlich durchzudeklinieren und zu erklären, was da passiert, wups, geht er sofort unter. Genauso ist es bei unseren Gebeten. Glauben. Wisst ihr, wenn ihr Gott nicht vertraut, dann spuckt er dem ins Gesicht. Das ist eine Beleidigung für den lebendigen Gott. Hier unten sitzt hier unser verwaltender Bauer, der Dr. Fischer. Ich mache das hier mal deutlich, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt. Also nehmen wir uns mal an, Dr. Fischer würde hingehen, würde sagen, Olli, nächsten Mittwoch lade ich dich rein, drüben zum Atlantik, Mittagessen. So, jetzt passt auf, der wird mich hier abholen und ich sage dann, Jürgen, ich nehme mal lieber nochmal 300 Euro mit. Ich weiß ja nicht, ob das bei dir so mit dem Portemonnaie reicht. Wir gehen rüber, der Ober kommt, legt uns die Karte hin halt nicht und ich sage, Herr Ober, Folgendes, wenn der Herr Fischer die Rechnung nicht begleichen kann, also kein Problem, ich laufe schnell auch rüber zur Sparkasse, kann dann, wie gesagt, Liquidität beschaffen halt nicht. Und wenn das Essen da ist, laufe ich schnell mal noch zum Koch rein und erkläre auch, also wenn das alles nicht schinkt mit dem Geld, was der Herr Fischer da hat, bin ich gerne bereit, 2 Wochen zum Spülen zu kommen. Ja. Was meint er, wie er sich fühlen würde? Er hat mich eingeladen, hat gesagt, komm, ich lade dich zum Essen ein und ich ziehe da so eine Show ab. Er würde sagen, du tickst doch nicht ganz richtig, Pastor Latze. Wisst ihr, aber genau so verhalten wir uns vor Gott. Gott sagt uns, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, geht schon in Erfüllung. Ja, stimmt das? Da kommen die Zweifel. Ich mache euch Mut, wirklich das, was der Herr euch wirklich sagt, nehmt diese Verheißung an und glaubt dem, vertraut dem. Das ist wirklich das Geheimnis vollmächtigen Gebetes. Darauf zu vertrauen, wie der Elia hier, ne? Klitzekleine Wolke, oh oh, jetzt geht's los, nicht? Lädt man alle zu, dass er schnell nach Hause kommt. Das gehört zu vollmächtigem Gebet dazu, dass man vertraut. Und du kannst vertrauen, weil Jesus dein Gott ist, weil er für dich da ist. Und weil diese Verheißungen, diese Dinge, die er zum Gebet gesagt hat, weil sie dir gelten. Und wenn er dir sagt, alles, was er bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen, das gilt dir. Alles, was du bittest im Gebet, wenn du glaubst, so wirst du es empfangen. Hab Vertrauen, denn das gehört unabdingbar zu vollmächtigem Gebet dazu. 3 Dinge, wie man vollmächtig betet, die wir an Elia lernen könnten. Erstens die Beugung, zweitens die Ausdauer, drittens das Vertrauen. Und das bitte, was ihr gehört habt für eure Gebetspraxis, da wo euch vielleicht etwas fehlt oder wo ihr nacharbeiten müsst, das setzt bitte um, damit eure Gebete vollmächtiger und stärker werden. Zum Segen für euch, aber auch zur Ehre unseres lebendigen Gottes in Jesus Christus. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.